Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Hallo Jan.
Hallo Olli, fest und flauschig, Boomer Cringe. Es ist KW8, Kalenderwoche 8 und heute ist der 22. Februar 2023. Weißt du noch, was vor einem Jahr war?
Vor einem Jahr war der Tag vor deinem 41. Geburtstag.
Heute ist der Tag vor meinem 42. Geburtstag. Und es ist außerdem noch der Tag, wo es noch zwei Tage hin sind, bis zu einem Jahr Krieg. Vor einem Jahr saßen wir alle fröhlich zusammen, haben irgendwie diese merkwürdigen Nachrichten bekommen, dass irgendwie die Truppen zusammengezogen wurden. Keiner hat irgendwie gedacht, dass irgendwas passiert, beziehungsweise das haben einige schon gedacht, aber nicht geglaubt. Das ist alles ein Jahr her. Ein Jahr her.
Ein ganzes Jahr läuft dieser Krieg jetzt schon.
Ich weiß noch, wie wir damals in der ersten Woche nach dem Krieg in der Sendung zusammensaßen, in der Redaktion, und wir dachten, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und da hatten wir irgendwie, ich glaube, nur vier Tage Zeit, eine aktuelle Sendung zur aktuellen Lage zu machen. Montags angefangen, die Sendung aufgeteilt in Segmente. Ihr zwei übernehmt jetzt das Thema. Ihr zwei das, ihr zwei das. Wir treffen uns morgen Abend wieder, gucken uns die Texte an. Dann schustern wir das zusammen. Inzwischen, weil wir nicht wussten, was passiert, inzwischen, Krieg ein Jahr läuft immer noch. So richtig viel gerissen, sag ich mal so. Hat Wladimir Putin jetzt noch nicht. Pipeline kaputt, Russland isoliert, China weiß auch nicht so richtig, wo oben und unten ist. Und Joe Biden, hast du das gesehen, läuft ja durch Kiew, Alter. Mann, hast du diese Bilder gesehen?
Fand ich voll krass. Der erste Besuch seit Kriegsausbruch von ihm, das wurde über Monate hinweg geplant. Er ist ja dann durchgelaufen, obwohl Flugalarm war. Im Hintergrund waren die Sirenen zu hören, während er da längs gelaufen ist. Er wurde natürlich mit einer neuen Duracell vor seinem Auftritt irgendwie im Flugzeug erstmal aufgepumpt.
Mit irgendwie Retterspitz nochmal den
Rücken. Also er sah frisch aus. Man denkt ja echt.
Weiß ich nicht.
Also für seine Verhältnisse sah er relativ frisch aus, hat sich wacker geschlagen, der alte Knabe, und ist dann mit Zelensky durchgelaufen. Es ist ein Zeichen, er hat eine halbe Milliarde Euro versprochen, damit sie sich schön weiter noch auf den Kopf hauen können, die Russen, die Ukrainer, und dieser Krieg noch länger geht. Ja,
bevor du diesen Satz so stehen lässt, die Russen und Ukrainer nicht weiter auf den Kopf hauen können, und dass die Ukrainer sich wehren können. Lass uns das mal wenigstens so machen.
Das können wir auf alle Fälle auch so sagen, natürlich. Aber auch, dass dieser Krieg natürlich einfach weiterläuft. Das ist ein Angriffskrieg der Russen war.
Nein, die sollen einfach nicht. Die sollen sich einfach verpissen und dann ist Schluss. Mhm. Dann ist der Krieg sofort zu Ende. Sofort.
Es gibt ja die ersten
raus Experten. Aus dem Land von anderen Leuten. Einfach. Stimmt, als wenn Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in unserem Podcast sind. Und dann, ja, wieso? Geht doch einfach weg, könnt ihr dann sagen. Nee, ihr verpisst euch aus unserem Podcast raus. Macht da mit Franziska Giffey auf dem roten Teppich. Aber raus aus unserem Podcast. So ist das. So ist die Lage.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Paul Ronsheimer sich an Putin rangeschlichen hat und von hinten dann mit so einem dünnen Kabel ihn im Schlaf erwürgt. Stell dir das mal vor, dass Paul Ronsheimer Putin umbringt und damit wirklich den Krieg beendet.
Das weiß ich
nicht.
Dann
weißt du was.
Da muss er aber seine Journalistenpreise abgeben, weil dann hat er sich zu sehr eingemischt in den Lauf der Dinge. Da ist er kein Top-Journalist mehr.
Meinst du, hat er sich zu sehr in die Natur eingegriffen oder was?
Ich glaube, er wird es nicht machen, weil er Angst um seine Journalistenpreise hat. Nachher wird ihm der Journalist des Jahres aberkannt. Ist er ja dieses Jahr geworden, nachdem er sich letztes Jahr schon groß beschwert hat oder die ganze Redaktion der Bild-Zeitung sich beschwert hat, warum Paul Ronsheimer nicht einen Fernsehpreis bekommt. Aber er tut wirklich viel, er riskiert sein Leben und sowas. Er ist, und ich würde ihm das zutrauen. Er hätte die Skills, glaube ich.
Ja, ich würde es mir sogar wünschen, dass es überhaupt, wenn es Steven Seagal ist, der mir mit dem Schako totschlägt, weil, was man mal auch eigentlich, ich weiß nicht, was für eine unglaubliche Zahl, wie viele Menschen seines eigenen Volkes auch Putin bis jetzt in den Tod geschickt hat mit dieser Wahnsinn, den er macht.
In Russland einfach, saugt das Blut dich. So ist es.
Und es hört einfach nicht auf. Und es kommen immer mehr dazu. Und es ist natürlich einfach ein Jahr jetzt. Hattest du das gedacht vor
mir? Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch, ach du Scheiße, was ist denn da los? Und wie lange geht das wohl? Und weißt du noch, wie krass der am Anfang, der Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, wieder rumgereist ist und wie man gedacht hat, Scheiße, der Typ, der hält nicht, in 3 Wochen ist der einfach ermordet worden. Und der ist immer noch gedacht. Da. Und er hat vor allen Dingen, das fand ich ganz toll, jetzt mal nur kleine Stilkritik, der amerikanische Präsident war da, im Hintergrund die Sirenen, das war wirklich gespenstisch. Ich dachte, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, oh, shit is getting real. Und zwar für Germany, weil Olaf Scholz das letzte Mal vor 7 Monaten dadurch getorkelt und solche Bilder hat er natürlich nicht produziert. Jetzt mal so rein optisch war das fantastisch und Volodymyr Zelensky hat Abstufungen in seiner Kriegskleidung. Er hat natürlich immer diesen grünen Pulli an, diesen Arbeitspulli, aber er hatte jetzt für bessere Anlässe einen dunkelblauen Pulli mit so einer ukrainischen Stickerei auf der Brust. Also es gibt da noch Abstufungen in der Arbeitskleidung eines Präsidenten und das finde ich eh bemerkenswert, dass er im Kriegszustand einfach diesen Arbeitsdress hat, der wird nicht repräsentiert, sondern ist der Arbeitspräsident. Der ist der Kriegspräsident. Das ist der Arbeitspräsident. Ja, ist schon krass.
Das hat sich etabliert. Die Aufnahmen waren wirklich gut. Ich vermute, dass es Ben Tewak mit einer Drohne war, der das alles gefilmt hat, den sie eingeflogen haben vom Prenzlauer Berg, weil der mit Spezialdrohnen gekommen ist und die Aufnahmen ganz gemacht
bestimmt,
hat.
Ganz bestimmt war das Ben Tewak. Ganz bestimmt.
Geschnitten wurde das alles von dem Typen, der die Rammstein-Videos macht. Das haben sie auf alle Fälle wirklich gut, also es sah wirklich beeindruckend aus, muss man sagen. Ich kann nur hoffen, trotz allem, also um das mal ganz kurz zu sagen, ich bin natürlich auch dafür, dass die Ukrainer sich wehren. Ich bin nur auch nur immer im Klaren darüber, dass auf beiden Seiten jeden Tag Menschen sterben, solange dieser Krieg weitergeht. Und wie er beendet wird, ist mir da relativ egal, ob es durch Verhandlungen sind oder durch wirklich ein Attentat auf Putin oder sagt man ja auch alles nicht so. Egal. Also, ich hoffe, dass er einfach bald endet.
Und, lass es, Wladimir. Lass uns lieber über positivere Dinge sprechen. Ich habe dir ein Foto zugeschickt heute und da möchte ich mal, weil wir erwähnen sie wirklich sehr selten, das sind liebe Kollegen von uns, die, ich sag mal, das Niedrigpreissegment im Podcast Markt abdecken. Ich habe den Foto geschickt. Kannst du mich mal aufklären, worum es da geht? Weil ich dachte erst, mein Gott, wie sieht Kevin Kühnert denn aus? So geschniegelt und mit so einem Louis Vuitton-Schal. Da habe ich aber festgestellt, es ist unser erfolgreicher Kollege.
Das ist der, den du bis vor ein paar Wochen noch nicht kanntest.
Felix Lobrecht.
Mit Franziska Giffey zusammen auf dem roten Teppich.
Genau.
Er trägt auf alle Fälle alles von Gucci und diesen ganzen Marken. Ich habe mich ja immer gewundert, warum Leute das machen. Aber es ist ja natürlich die Einmaleins der Ghetto-Lehre. Wenn du aus dem Ghetto kommst oder so tust, als wenn du aus dem Ghetto kommst, aus dem Hochhaus oder das jedenfalls dein Markenzeichen ist, dann gehört es dazu, dass du dich später mit ganz vielen Marken einkleidest, so wie Kapil Talbra, weil das ein Statuszeichen ist. Das bedeutet, ich bin raus, ich habe es geschafft. Und das ist da auch ganz deutlich zu sehen. Da sind ganz viele so Sachen. Beworben wird an dieser Stelle aber der Film, von dem ich gehört habe gestern von einer Freundin, dass der wirklich sehr gut ist. Die hat ihn nämlich gestern auf der Berlinale gesehen und meint, ein guter Film mit vor allem endlich mal wieder von der fantastisch wirklich guten Kamera Arbeit. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Wer hat den Film gemacht? Weißt du das? Wer hat den produziert? Hast du da eine Ahnung von?
Wie heißt der Film? Ben Tewak, auch mit der Drohne. Nee. Alles mit der Drohne.
Das ist Ben Tewak. Aber was ist denn das für ein Film?
Ich glaube, der hat ein Buch geschrieben und das ist eine Verfilmung
tatsächlich. Und Franziska Giffey spielt mit, oder was?
Die Franziska Giffey spielt seine Mutter, die tagsüber am Schlesischen Tor anschaffen geht. Und abends die Kinder auch noch durchbringen. Nee, ich glaube, das kann nicht sein, weil er ist ohne Mutter. Ich glaube, er ist mutterlos aufgewachsen. Deswegen glaube ich nicht, dass er die Mutter spielt. Aber vielleicht spielt sie Christiane F. in der Nebenrolle.
Warum sollte Christiane F. denn damit spielen?
In der Geläutert, weil er auch, das spielt ungefähr zur gleichen Zeit wie Christiane F. Naja. Felix Lobrecht ist älter, als du denkst.
Also was ich mich gewundert habe, ist, Franziska Giffey ist ja 1,20 groß. Warum ist er denn kleiner als Franziska Giffey? Ich dachte, er wäre so ein großer Typ.
Nein.
Ist er nicht groß?
Aber Franziska Giffey ist auch wirklich, ist wirklich auch nicht. Ich kann mich noch dran erinnern, als sie bei uns in der Sendung war. Ich bin fast mit dem Knie gegen ihren Kopf gestoßen im Stehen. Das ist wirklich wahr. Aber darüber sowas macht man auch keine Witze.
Nein, ich mache da keine Witze drüber. Ich will das mal wissen. Ich interessiere mich ja für unsere Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Naja, ich würde mir auf jeden Fall,
wo wir gerade mit Kollegen sind, ich habe eine ganz viel reizvoller, finde ich, dass Judith Rakers, die Tagesschau-Sprecherin, inzwischen einen Selbstversorgerhof hat und ein Buch geschrieben hat, das heißt Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Die bekannte Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers hatte früher wenig Geduld und Zeit für einen nachhaltigen Lebensstil. Das hat sich mit dem Einzug von Hühnern und dem Anbau von eigenem Gemüse schlagartig geändert. Sie hat die Selbstversorgung mit Home Farming und das Landleben am Stadtrand von Hamburg für sich entdeckt. Wie das so ist, darüber hat sie gerade ein sehr amüsantes und lehrreiches Buch geschrieben.
Welcher Verlag ist es denn? Eigenverlag oder in der Eva-Hermann-Edition?
GU, was ist das GU? G und U ist da noch drauf.
Ist es nicht die ehemalige
Sowjetunion?
Gruner und Ju. Gruner und...
Und pass auf, der Traum vom Leben auf dem Land. Judith Rakers hat es als absoluten Gartenneuling geschafft, ihn für sich umzusetzen. Sie baut ihr eigenes Gemüse an, hält Katzen, ein Pferd und eine ganze Hühnerschar. Dabei verarbeitet sie die Ernte und Eier in leckeren Rezepten und hat darin ihr ganz persönliches Glück gefunden. Diese Freude am Homefarming möchte sie nun teilen. Im gerade veröffentlichten Buch Homefarming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen, zeigt sie anfängergerecht, wie sie in den ersten beiden Jahren als Selbstversorgerin schrittweise vorgegangen ist, welche Erfahrung sie gemacht hat und dass auch Fehler dazu gehören. Also ich meine, ich bin auch Selbstversorger ohne grünen Daumen. Ich kaufe mir einfach überteuertes Essen im Supermarkt. Dann bin ich ja auch Selbstversorger ohne grünen Daumen, oder?
Und ich will da gar nichts gegen sagen. Ich finde das wirklich toll.
Ich auch
toll.
Nicht. Ich finde das gut, Mann. Und weißt du was? In mir, nämlich ich, das ist der absolute Futterneid. Ich sehne mich daran. Morgen, heute Nacht träume ich davon, dass ich mit Judith Rakers zusammen diesen Hof betreibe und ich erst als Angestellter komme, als Liebender bleibe. Dass wir dann auf diesem Hof zusammen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß.
Dann tragen wir beide Latzhose und machen so eine Vox-Sendung
zusammen. Und melken die Pferde.
Und melken zusammen die Pferde, genau. Und schieben hier, wenn es mal sein muss, bei der Kuh auch hinten ganzen Unterarm rein. Und wie fütter ich meine Hühner? Über Diversity im Hühnergehege bis hin zum, wie Schatzi zur Glucke wurde. Was Judith Rakers dann mit ihrer Ernte anstellt, beschreibt sie am Ende des Kapitels zum Garten. Ein Garten zum Genießen. Naja, auf alle Fälle irgendwie, ne?
Ist doch besser als
Konstantin
Schreiber, ihr Kollege, der Tagesschausprecher, der immer so, wo man nicht genau weiß, ob der vielleicht aus Terminator 5 ausgebrochen ist. Dieser sehr roboterartige.
Ich glaube, das ist eine Sehnsucht. Judith Rakers lebt meinen Traum. Auf dem Foto sieht sie auch ein bisschen aus wie der junge Olli Schulz. Deswegen, sie ist also wirklich...
Und ehrlich, du bist doch echt der Junge vom Bauernhof. Ich kenne doch diese ganzen Bauernhof, wie du damals Ina Müller auf dem Heuboden kennengelernt hast und sowas. Und wie gesagt, besser als Konstantin Schreiber, der versucht, den Deutschen den Islam zu erklären, aber so, dass die Deutschen es verstehen, in Klammern, durch die Rassismusbrille. Einfach ein kleines bisschen, sie sind schon ein bisschen anders als wir, die Muslime. Und also ist doch Homefarming ohne grünen Daumen, ist doch super. Ist ein bisschen wie Islam erklären, ohne Ahnung davon. Nur halt, ohne dass man was kaputt machen
kann. Okay, was das eine mit dem anderen zu tun hat, weiß ich nicht.
Nein, außer, Kollege
schreibt auf alle Bücher. Fälle immer auf Judith Rakers, also mit, oder stell dir mal vor, ich mache da mit Judith Rakers meine eigene. Wenn da noch Platz ist, dann mache ich da das Oliversum auch noch
auf. Pass auf, das Homefarming-Hausboot. Ich sehe da ein NDR-Projekt am Horizont.
Genau, ein Crossover. Ich sehe ein Crossover mit Judith Rakers.
Pass auf, das Pferd von Judith Rakers zieht die eine Hälfte von Olli Schulz Hausboot nach Berlin.
Ey, das wäre schön.
Das wäre ein Projekt für den NDR. Ja, da kann er mal was machen. Und über dieses Projekt könnten wir uns beim NDR dann beim Eurovision Song Contest einnisten für nächstes Jahr.
Ich habe Judith Rakers früher immer im ICE von Berlin nach Hamburg getroffen. Hat man sich öfter mal getroffen, hat man sich so gegrüßt, aber auch nicht mehr geredet. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann trage ich eine Latzhose und habe schon so eine Forke in der Hand, in der ersten Klasse im ICE. Weißt du, um Zeichen zu setzen, dass ich auch ein Typ vom Land bin.
Aber sie fährt nicht mehr am Wochenende nach Berlin mit dem ICE.
Nee, fährt sie nämlich nicht mehr.
Sie ist Eigenversorgerin.
Ja. Sie melkt die Pferde und die Hühner.
Das ist mega geil. Weil du einfach im Kriegsfall einfach theoretisch, es kann ja jederzeit passieren. Also wie gesagt, diese Bilder von Joe Biden und Zelensky.
Ey, ganz ehrlich, die macht die ist ein Prepper geworden. Die verkauft das nur besser als Eva Herrmann. Weißt du, was ich meine?
Denkt sie die Gedanken von Konstantin Schreiber einfach zu Ende. Nee, finde ich aber super. Tagesschausprecher, da interessiert mich immer, was sie daneben machen, wenn sie gerade nicht Texte ablesen, die andere Leute ihnen geschrieben haben. Das interessiert mich immer, was da sonst noch so los ist.
Ich vermisse Linda Zervakis bei der Tagesschau.
Ich auch. Ey Mann, ich vermisse sie so sehr. Was macht sie denn jetzt eigentlich, Linda Zervakis?
Na, die macht hier mit Öbelhöffel, oder wie er heißt. Ja, ich weiß nicht immer. Öbelhöffel,
Öbelhöffel.
Ich weiß es nicht. Nee, Öbelhöffel, Öbelhöffel.
Öbtenhöffel. Ovelgönne.
Aus Ovelgönne. Öbelhöffel aus Ovelgönne. Mit den Ölboys. Die macht immer noch auf ProSieben.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
Denn bei ProSieben ist jetzt alles leergeräumt für die Show von Joko, die seit Sonntag wieder läuft. Übrigens, Bill Kaulitz, liebe Grüße, auch Podcast-Partner. War ich enttäuscht. Spotify-Leute schlecht aussehen lassen. Kann das sein? Ja, weil Bill ist auch als erster rausgeflogen. Sorry, Spoiler-Alert, no Spoiler-Alert jetzt. Der ist als erster rausgeflogen. Wir müssen als Spotify-Crew müssen wir zusammenhalten. Das ist der Einzige, der represented ist, immer noch Felix Lobrecht mit dem roten Teppich und Franziska Giffey.
Das ist der Einzige von uns Podcastern, der es geschafft hat.
Der ist der Einzige, der es geschafft hat, ja.
Mhm.
Ja, oder was?
Alle anderen sind entweder geschieden gerade, haben sich getrennt nach intensiven Pärchen-Podcasts und so.
Ja gut,
und
die also Tommy Schmidt hat noch eine Sendung bei ZDF Neo, der hat es auch gut.
Ja, der hat es auch gut.
Du hast ein Projekt nebenbei, muss Musik, neuerdings.
Ja, ich hab ein Projekt noch nebenbei, ein Kunstprojekt, da erzähle ich aber später euch von.
Wirklich?
Nein, nee, ganz ehrlich, ich habe so viel Feedback zur letzten Sendung bekommen. Viele haben gesagt, wo ich so Zangen herkriege. Man kann auch bei der Müllabfuhr selber wohl direkt irgendwo so Zangen, wenn man wirklich so ein Müllsammelprojekt hat, die kriegt man die umsonst, da muss man die nicht kaufen bei Amazon und so. Viele fanden das ganz rührend. Viele, da hat mir ein Typ geschrieben, der wohl einer von den, ich habe ja nur ein paar Sachen bei Reddit gelesen. Das war auch nicht so böse gemeint, aber wir müssen ja auch die Sendung vollkriegen. Der dann so geschrieben hat: Olli, ich entschuldige mich, ich habe da vielleicht über dich böse Sachen geschrieben, aber ich kenne dich ja gar nicht und ich mache nur meine eigene Meinung mir und du hast dich schon verändert, finde ich, und war dann aber ganz lieb. Vielen lieben Dank.
Er soll die Fresse halten, soll einen Podcast machen mit seinen Gedanken. Interessiert niemanden bei Reddit.
Ja, ja, ist auch alles egal. Auf alle Fälle habe ich noch ein paar Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ein
ja,
paar
bitte.
Kleine Themen.
Ich gucke gerade mal kurz im Handy, weil ich komme jetzt gerade aus dem, ich habe gerade den großen Bosnien-Herzegowina Nacharbeitungstag. Wir haben eine Sendung gehabt, Bosnien-Herzegowina war das Thema. Ich ging es um den hohen Repräsentanten Christian Schmidt und ich sag mal so, der Balkankonflikt, der hat noch viele Ausläufer, die teilweise bis in die Medienredaktionen von Frankfurter Allgemeine Zeitung und irgendwie so Podcast-Welt, das reinreicht. Also es geht gar nicht mehr so sehr um die Lösung des Balkan-Konfliktes, sondern nur noch um die publizistische Interpretationshoheit. Da war ich doch relativ überrascht und ich erzähl mal ruhig, weil ich gucke auf Twitter gerade, ich warte darauf, dass Stefan Niggemeier unseren großen Korrektur-Tweet retweetet, aber das wird sicherlich gleich bald passieren.
Ja, was ich in der Zwischenzeit noch mache, heute ist Mittwoch, aber es gibt heute kein Metal am Mittwoch, sondern heute gibt es einfach zwei kleine, schöne Deutsch-Punk-Tipps für euch. Und zwei Bands, die ich, glaube ich, genau in dieser Formation auch schon mal auf die Liste getan hat. Auch wenn Jan vor zwei Wochen von Team Scheiße schon einen Song auf die Liste gepackt hat. Schmetterling ist so ein verdammter Hit. Alter, was für ein geiler Song von der neuen Team Scheiße, die jetzt, glaube ich, nächsten Freitag rauskommt. Ich durfte die Platte schon hören.
Oh!
Ist ein Song drauf, der heißt Jan Böhmermann weint.
Sehr gut.
Und das ist wirklich alles ein sehr guter Humor. Und wirst du auch mögen. Wirst du alles gut finden. Und es ist auf alle Fälle.
Moment, stopp ganz kurz. Hat das mit deiner Küche zu tun, wo ich weine? Nee.
Nein, nein. Ist eine Geschichte zwischen dir und dem Sänger.
Ah, dass super.
Er auch meint, er muss auch weinen, du musst weinen. Soll ich den Text vorlesen?
Ja, weißt du warum? Drüben? Wir haben Kontakt aufgenommen, wir wollten sie einladen in die Sendung, aber es hat irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht geklappt und die waren in Köln und hat das irgendwie nicht hingehauen und dann habe ich nochmal geschrieben bei Instagram, kommt mal ruhig vorbei, weil wir müssen.
Du musst auch mal wissen, im Punk bedeutet sowas auch ein positives, ist das eigentlich ein liebevoller Gruß?
Nein, ich bin völlig entspannt, was das angeht. Totale Gönnung, schreibt euch.
Ist sowieso gerade die geilste, ich will nicht so eintönig sein, aber eine der Bands, die wir beide, selbst du, der wirklich ahnungslos im Punk-Bereich ist, glaube ich, hat.
Das ist doch überhaupt nicht wahr.
Natürlich, Alter. Für dich sind schon hier. Was ist für dich Punk hier? Wie heißen die denn deine drei Freunde da? Diese drei Freunde da hier, wie nennen wir diese?
Du meinst die Screenshots?
Das ist für dich Punk.
Die haben jetzt antizyklisch gearbeitet. Die haben kann man auch mal sagen. Die Screenshots haben eine neue Single drauf. Oh. Passend zum Kölner Karneval.
Pack doch mal auf, warum supportest du deine Freunde nicht?
Alter? Es sind nicht meine Freunde, das sind einfach gute Bekannte, die ich sehr gut finde. Das ist ein progressiver
Ansatz. Oder ist da ein Bruch zwischen euch? Sind
über die jetzt kein bisschen.
Dürfen die sich nicht mehr mit dir zeigen, weil du so Mainstream bist?
Andersrum ist der Fall. Ja, genau. Das ist, also, um in der Punk-Szene nicht unten durch zu sein, darf man sich nicht zu lange mit mir zeigen. Und zwar, die Liebe weiß nicht, wo sie hinfährt, passend zum Kölner Karneval, über den wir auch mal kurz sprechen müssen. Aber ich möchte mal gerne den Text hören von Team Scheiße. Interessiert mich, weil ich
da muss ich aber ganz kurz den Song holen. Ja, aber
ich gehe schon mal Dr. Christian Scherz auf Leitung 2. Damit er mal direkt.
Lies mal kurz vor.
Ja, lies mal ruhig vor. Ich will das. Hol mal kurz das Lyrikbuch aus dem. Jan Böhmermann weint. Ich habe noch nie geweint, kann ich an dieser Stelle sagen. Ganz ehrlich nicht. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe so Emotionen, die sich zu weinen aufstauen, dann gehe ich einfach bei Twitter rein und gucke, dass es anderen Leuten viel schlechter geht als mir. Zum Beispiel den Idioten, die für Twitter Blue 8 € bezahlen im Monat. Für den scheiß Haken. Werden sofort weggeblockt. Kann ich jetzt auch mal eben sagen, wo Olli weg ist und mich nicht zensieren kann, mich wegcanceln kann. Ey Olli, Twitter Blue User werden von mir weggeblockt, habe ich gerade erzählt. Twitter Blue User, absolute Vollidioten. Werden sofort weggeblockt. Jetzt bin ich gespannt. Komm.
So, hier ist erstmal die Platte. Ich habe sie auf Vinyl bekommen. Geiles Cover. Das ist schön arty auch gehalten. Die sind einfach sehr geschmackssicher. Die holen so das Beste raus aus dem Deutschpunk in allen Bereichen. Da sind auch ein paar echt. Die Platte ist deutlich ernster, finde ich auch. Und hat ein paar richtig gute auch Haltungssongs und alles. Aber jetzt lese ich dir mal den Text zu Jan Böhmermann weint.
Sehr gut.
Ich liege nackt im Bett.
Yes.
Und ich grübel an diesem regnerischen Mittwoch. Und ich dränke drüber nach, wie viel Jan Böhmermann weint. Und ich weine leise mit ihm mit. Oh ja. Jan sehnt sich wie ich nach einer schöneren Zeit, die es nicht gibt. An diesem fiesen Mittwoch liege ich nackt im Bett. Dann klingelt mein Telefon. Jan ist dran.
Yes.
Jan ist dran. Jan Böhmermann will wissen, ob ich gerade wieder weine. Und dann weint er leise mit mir mit. Ich sehne mich so wie Jan nach einer schöneren Zeit, die es nicht gibt, die es nicht gibt. In einem Meer aus Tränen schwimmen wir Hand in Hand. Wir werden langsam untergehen, weil man Hand in Hand schlecht schwimmen kann. Jan Böhmermann will wissen, ob ich gerade wieder weine, und dann weint er leise mit mir mit. Ich sehne mich so wie Jan nach einer schöneren Zeit, die es nicht gibt, die es nicht gibt. Jan Böhmermann will wissen, ob ich gerade wieder weine, und dann weint er leise mit mir mit. Ich sehne mich so wie Jan nach einer schöneren Zeit, die es nicht gibt.
Oh.
Ich finde, es ist ein echt geiler Text.
Es ist ein richtig geiler Text und es ist sehr nah an der Wirklichkeit dran.
Ich finde, es ist ein richtig geiler Text.
Ich habe gerade gelogen, dass ich noch nie geweint habe. Aber es ist tatsächlich so, sobald ich auflege, und das weißt du, kannst du bestätigen, sobald die Mikrofone aus sind, wird durchgeweint.
Ich finde einen richtig geilen Text.
Ich bin freu mich richtig. Oh Gott. Ja, aber müsst ihr aufpassen, Leute.
Nicht. Trotzdem, das ist immer noch eine Punkband.
Ja, eben.
Nicht zu nah ran, du bist der Mainstream-Fernseh-Onkel.
Ich weiß. Das ist übrigens echt so inzwischen. Haben wir letztes Mal schon erzählt.
Haben wir schon darüber geredet, dass man auch, dass man selber das Gefühl hat, man will sich dann nicht irgendwo ran.
Man macht Leute kaputt, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Man macht Dinge kaputt, die man eigentlich gut findet, mit seiner Mainstream-Fettarschigkeit. Reißt man alles kaputt.
Naja, oder damit, dass man dann auch unbeholfen und man muss, glaube ich, irgendwann aufpassen, dass man vielleicht nicht dann wirklich so ein Typ ist, der dann so,
ich hab voll den Schockgedanken. Kann es sein, dass wir jetzt mit unserer mainstreamigen Fettarschigkeit Felix Lobrecht kaputt gemacht haben? Weil wir nicht zu sehr gefeatured haben. Nicht, dass der Film im Underground nicht mehr gut ankommt. Dass Franziska Giffey sich von ihm lossagt am Ende.
Das ist der besagte heiße Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Was? Der heiße Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen, bis er bricht. So ist das Sprichwort ja sicherlich.
Jeden Freitag gibt's auf Spotify einen dermaßen heißen Podcast mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Unser Podcast heißt Quality Time.
Und bei uns ist der Name wirklich Programm. Und es könnte der perfekte Einstieg in euer Wochenende sein.
Ich würd's hören.
Okay, jetzt wollen wir aber auch eine kleine Kostprobe.
Oh, ich bin so schlecht! So schlecht! Ich bin so schlecht!
Boah, das war jetzt deep, ne?
Das war so deep, vor allem,
ich bin selber total überrascht von mir, dass das jetzt einfach so rauskam.
Quality Time, der neue Podcast auf Spotify. Jetzt immer freitags.
Mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Bam!
Okay.
Ey, wir haben ja in den letzten Sendungen immer ein bisschen darüber geredet, Jan, was ja auch ein Thema ist, mit öffentlicher Schuld. Wie lange soll man Menschen anklagen? Wie soll man jemanden vergeben und so, ne? Mhm. Und da gibt es bestimmt Gesprächsbedarf und im Endeffekt muss es ja jeder mit sich selber ausmachen. Ja. Aber ich glaube, jeder von uns hat ja immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug als Vater oder ich bin nicht gut genug als das. Jeder zweifelt ja auch. Jeder Mensch hat ja ab und zu Zweifel. Du natürlich nicht, Jan. Deswegen. Mhm. Obwohl, es gibt einen geilen Bericht über wirklich vielleicht, und den kann man wirklich mal kurz vorlesen, über einen Typen, der, glaube ich, alle in Schatten stellt, der auch noch lebt, einen Schauspieler, Ryan O'Neill. Ryan O'Neill ist bekannt und hat auch einen Oscar gekriegt bei Love Story. Das ist ein Film von 1975, die Schauspielerin ist mir gerade entfallen. Der Film war ein Welterfolg, mehrere Oscar bekommen. Ryan O'Neill, auf alle Fälle ein ganz großer Star gewesen, von dem man nur noch wenig hört, war der Mann von Farrah Fawcett, hat auch eine Tochter mit ihr und
81 Jahre. Jahre alt inzwischen, sehe ich hier.
81 Jahre. Und ich lese dir mal kurz, zusammengelesen, gibt es einen Artikel über das Leben von Ryan O'Neill. Mhm. Viel mieser als Ryan O'Neill geht es nicht. Einige der Höhepunkte seiner Karriere als schlimmster Vater. Als seine 10-jährige Tochter Tatum O'Neill für ihre Rolle an seiner Seite in Paper Moon für den Oscar nominiert wurde, soll Ryan ihr aus Eifersucht ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem nahm sie alleine an der Oscarverleihung teil, weil das die Eltern aus Neid nicht anwesend waren. Sie war 10 Jahre alt. Sie gewann ist immer noch die jüngste Gewinnerin eines Oscar-Wettbewerbs. 10 Jahre alt damals gewesen. Tatum sagt, er habe sie während ihrer Kindheit und Jugend häufig körperlich und emotional missbraucht. Er hatte eine Affäre mit der 18-jährigen Melanie Griffiths, einer von Tatums besten Freundinnen, seiner Kindheit kannte, als er 34 Jahre alt war. Okay, da will man jetzt gar nicht weiter sagen, aber da geht's weiter. Er nahm die heranwachsende Tatum zu zahlreichen Partys mit, auf denen offen mit Drogen gedealt wurde. Was der Beginn ihrer lebenslangen Kampf mit der Sucht darstellte. Er zwang seinen größeren Sohn Griffin, mit ihm Kokain zu schnupfen, als Griffin 11 Jahre alt war. Er schlug Griffin 2 Zähne aus, als er 16 war. Griffin hat seinen Vater seitdem nie wieder gesehen. Ist so krass. Er wurde 2007 verhaftet, weil er eine Waffe auf seinen Sohn Griffin abgefeuert hat, als er versucht hat, ihn zu treffen nochmal. Also er hat seine eigene entfremdete Tochter Tatum bei der Beerdigung ihrer Mutter offen angebaggert, weil er betrunken war und sie nicht erkannt hat. Also, der Typ, das geht unendlich lang, da gibt es verschiedene Berichte, wo ihr euch das Leben von ihm angucken könnt. Es ist unglaublich. Er hat seinen jüngsten Sohn Redmond drogenabhängig gemacht. Ryan und Redmond wurden 2008 gemeinsam wegen Drogenbesitzes verhaftet. Ryan war 67, sein Sohn 22 Jahre alt. Redmond hat seither mit Sucht und psychischen Erkrankungen zu kämpfen und wurde wegen mehreren gewalttätigen Vergehen verhaftet. Alter, es geht endlos so weiter. Es ist wirklich die düsterste Geschichte, die man sich angucken kann, von Ryan O'Neill. Und ich bin da durch Zufall raufgestoßen, weil ich weiß, dass meine Mutter diesen Film Love Story damals unheimlich toll fand. Es geht um Liebespaar, die sich ineinander verlieben. Und dann,
wie der Titel schon erahnen lässt,
stirbt die, glaube ich, die Hauptdarstellerin, glaube ich, die in dem Film. Ein ganz tragischer Film. Auf alle Fälle, ey, wenn man das so, es ist so düster. Ich bin nur gestern drauf gekommen und wollte es nur kurz vorlesen. Ey, was für ein krasser Typ. Er hat auch Interviews gegeben, wo er dann so sagt, er sieht das auch alles ein, aber er kann es einfach nicht besser, war seine Ausrede. Es ist wirklich ein krasser, krasser Typ, Ryan O'Neill. Und über den kann man ruhig ein Urteil haben, wollte ich nur mal kurz so erzählen. Und irgendwie bin ich da gestern auf diesen Artikel gestoßen und wollte den mit euch teilen. Es ist die Mittwochssendung, die Raffle-Sendung, wo wir auch mal Sachen experimentieren, wo auch mal ein Team Scheiße-Text.
Oder müssen wir übrigens aufpassen, aus juristischen Gründen. Ich weiß nicht, ob Team Scheiße jetzt durch das Zitieren dieses Textes von dir für sich vielleicht bei der VG Wort anmelden kann oder ob das eventuell sogar
GEMA und dann steinreich werden.
Es kann sein, dass dieses Zitieren des Textes Team Scheiße jetzt in den Mainstream katapultiert, weil so viel VG Wort oder GEMA-Kohle reinkommt.
Zweite Deutsch-Punk-Band, die ich noch auf die Liste packen will, sind Toten Hosen.
Was, wer?
Nee, Pasco habe ich auch schon öfter raufgepackt. Ich glaube sogar letztes Mal zusammen mit Team Scheiße, haben auch gerade neue Platte gemacht. Die werden immer besser. Neue Platte, Königreiche im Winter. Den Song finde ich, die ganze Platte ist super, super produziert wieder. Bisschen Metal-lastig, so. Die sind immer so ein bisschen Metal-mäßig.
Ja, muss ich nicht sein, finde ich auch Metal.
Metal, entweder richtig Metal oder gar nicht,
ja,
Metal.
Das ist halt immer
Metal, ne? Ihr macht immer so ein bisschen hier mal eine Metal-Gitarre, aber für den ganzen Metal schämt ihr euch irgendwie, ne? Für einen langjährigen Metal-Typen schämt ihr euch wieder. Da seid ihr nicht mehr edgy genug für Königreiche im Winter trotzdem. Pasco, packe ich noch auf die Liste. Das sind meine beiden Songs für
Ich habe noch so eine kurze Sache, die ich erzählen muss.
Gerne.
Letztes Mal habe ich das abgebrochen, wo ist die Sendung dann irgendwann abgebrochen, weil wir waren, glaube ich, bei einer Stunde 50 Minuten und da hat schon Daniel Egg angerufen, dass er gesagt, Content-Alarm in Schweden und in New York sind die Telefone heiß gelaufen, weil das Podcast im Podcast-Business bei Spotify in der Abteilung ist zurzeit ein bisschen Personalumstrukturierung und da haben die mit so viel Content, können die nicht verarbeiten. Und deswegen habe ich die Geschichte von Ferdinand von Schirach nicht zu Ende erzählt, der mir, als ich mal bei Lanz saß und erzählt habe von meiner Zeit als Schöffe, so ein ganz Todesblick geworfen hat, so nach dem Motto, ey, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Ferdinand von Schirach, ich bin über Eck verwandt mit Baldur von Schirach, pass bloß auf, wenn du jetzt weiter erzählst, was bei den Chefen in der Beratung mit dem Richter passiert, dann kannst du verhaftet werden, dann ist das strafbar, so hat er mich angeguckt, hat mir es hinterher auch nochmal gesagt und hat dann gesagt, ey, ich hätte fast unter, Herr Böhmermann, Sie müssen ein bisschen aufpassen, was Sie öffentlich erzählen, was da in dem Raum hinter dem, mit dem Chefen, dass Sie in Wirklichkeit die Richter und die Chefen Zungenküsse üben.
Und dann hast du gesagt, schreib du mal erstmal wieder ein geiles Buch, du kleiner Ficker, und bist gegangen.
Genau das habe ich gemacht und habe ich gesagt, Herr von Schirach, wir haben uns einfach hauptsächlich geküsst, wir haben französisch Küssen geübt und wir haben dem Richter mal gezeigt, wie soft und heavy padding geht und was überhaupt der Unterschied ist. Und dann haben wir am Ende nochmal kurz vor Schluss, in den letzten 30 Sekunden, Daumen hoch oder runter, soll er Todesstrafe bekommen oder nicht? Das war mal so, haben wir das gemacht, Herr von Schirach. Was glauben Sie denn? Habe ich natürlich nicht erzählt, bin doch nicht bescheuert. Das muss ich noch erzählen.
Und das war bei Lanz, war das, ne?
Ja, bei Lanz. Und weil Leute gefragt haben, Jan, jetzt hast du Ferdinand von Schirach nicht erzählt. Relativ unspektakulär. Er wollte mich darauf hinweisen, dass ich da nicht zu viel erzählen darf, weil sonst mache ich mich strafbar. Und in Köln...
Ich wusste, dass die Geschichte... Ich hatte dich damals unterbrochen. Für viele, die sich dann immer beschweren, wenn ich Jan unterbreche in der Geschichte, oft weiß ich schon, dass die nicht so gut ist und will euch schützen.
Ja, beziehungsweise du denkst dann natürlich auch direkt entertainmentmäßig mit, weil du bist ja der Marktforschungsmann von uns. Du bist immer in Essen bei den Marktforschern. Du bist der Infratest-D-Map-Typ. Du weißt, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt. Du bist der Grund, warum wir uns immer so ein bisschen nach dem Mainstream richten. Und dann wirkst du mich gnadenlos ab mit deiner Media-Control. Im Media-Control-Impulse, du aller
Privatfernsehwichser. Ich will, dass wir edgy bleiben, dass wir hier down to earth bleiben.
Also auf jeden Fall Kölner Karneval nochmal ganz kurz. Ich bin, ich habe die Dummheit, es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Leck mich am Arsch mit Kölner Karneval, weil ich hatte so zwei sentimentale Jahre in der Corona-Pandemie, wo ich mal irgendwie die Brings gehört habe und kurz Tränen im Auge hatte, weil ich gedacht habe, irgendwie ist das, berührt mich das, aber es berührt mich überhaupt nicht, es kotzt mich einfach an. Die Stadt ist wieder scheißenvoll wie früher. Köln fickt mich an in der Karnevalszeit, nervt mich alles derbe. Ich bin so froh, dass heute vorbei ist, die Scheiße. Ich verbrenne heute nicht den Nubbel, ich verbrenne heute alle Kölner, die mich die letzten Tage genervt haben, werden verbrannt von mir einfach so. Mit Blicken. Mit Blicken.
Ich war ja in meiner Kindheit viel bei meinen Urgroßeltern und immer wenn Karneval und Rosenmontag war, lief bei uns den ganzen Tag, sonst lief er tagsüber nie, der Fernseher. Das ist eine Erinnerung, die mir neulich wieder gekommen ist. Und ich frage mich so ein bisschen, wieso das so war, weil ich habe wirklich in meiner Kindheit, es gab Fasching einen Tag, da sind wir verkleidet in die Schule gegangen. Das fand ich relativ unspektakulär. Ansonsten wurde das nie groß in meiner Kindheit zelebriert und es wurde aber trotzdem im Fernsehen angeguckt. Mainz, wie es singt und lacht und der Rosenmontagsumzug. Und mittwochs gibt's glaube ich auch noch irgendeinen.
Und, ey, das war Mainz, wie es singt und das war so scheiße. Alter, bis auf Lars Reichows AfD-Abwatscherei, die aber auch irgendwie nichts Neues mehr war. Das war so eine Scheißveranstaltung, ehrlich.
Ich finde es einfach von vornherein komplett kacke. Ich fand es auch nicht, und ich möchte aber auch nicht hier, weil es bringt ja auch nichts Leuten, die das zelebrieren und finden, das Lebensinhalt ist, denen zu erzählen, wie peinlich und scheiße ich das finde. Aber es wird einfach auch in diesem Leben nicht mehr gut sein. Ich war sogar einmal selber da. Du hast dich doch selber da schon mal ins Getümmel geworfen.
Ich habe mich da aber eine Zeit lang, weil ich gedacht habe, das ist der Weg zur Integration, aber das ist natürlich völlig falsch. Der Karneval-Integration ist keine Einbahnstraße. Also der Karneval muss ein Stück auf mich zukommen. Also vielleicht einen Tag weniger rumsaufen und dann dafür mal irgendwie, keine Ahnung, cool mal im Internet gemeinsam surfen, Karneval und ich. Nicht immer nur ich muss mich an Karneval anpassen, Karneval auch an mich. Integration ist keine Einbahnstraße, habe ich von Christian Lindner den Satz. So.
Staats von Böhmermann, das schauen wir uns nicht länger an. Ja.
Es ist wirklich, Karneval ist wirklich die absolute Hölle.
Der Endfuck ist das.
Es ist der absolute Endfuck, Alter. Da müssen die Team Scheiße mal ein Lied drüber machen. Trauen sich aber nicht. An die heiligen Kühe trauen sich nicht ran. Hier auf dem kleinen Böhmermann rumhacken und so heule und so. Da können sie draufhauen, nach unten.
Wieso bist du jetzt angegriffen? Das ist voll der schöne, kunstvolle, gute Song.
I'm just kidding you. I'm just teasing. Ja, gut, ach komm, was soll der Scheiß? Wir haben so viel gegeben, lass mal jetzt nicht übertreiben hier.
Ich hätte auch noch, jetzt aber so lange Storys, ich denke, das heute nochmal nicht. Heute mal nicht.
Nee, heute, wir chillen mal jetzt die Basis. Ich muss mich echt wirklich den ganzen Tag da irgendwie mich rumgeschlagen mit diesem Thema. Meine Güte, Leute. Fahrt mal alle runter. Alle mal runter.
Das war mal wieder die kleine Boomer-Cringe-Ausgabe. Wir machen uns jetzt schon auf dem Weg ins große Studio, damit wir bald die große Sonntagssendung aufnehmen können. Die nämlich in einem anderen Studio, auch mit einem anderen Team aufnehmen. Das hier
im Klaus-von-Bismarck-Saal. Im Klaus-von-Bismarck-Saal bei Spotify wird er aufgenommen.
Während hier jetzt gerade die Praktikanten wieder ein bisschen rumwerkeln, rumtüfteln können. An dieser
Übungsstudio ist das Spotify-Übungsstudio,
genau.
Ich mache heute auch mal einen Podcast. Ich mache einen Podcast aus dem Boomer-Cringe-Studio. Hallo, Herr Daniel Eck, wir haben ein Demo aufgenommen aus dem Podcast-Studio von Olli und Jan aus dem Demo-Studio. Aber geht bitte nicht ins große Studio rein, bitte nicht. Das am Sonntag ist das für die große Gala vorbei. Da darf auch keiner rein, ist denkmalgeschützt. Klaus von Bismarck-Saal bei Spotify. Riesengroß.
Kommt gut durch die Woche. Wenn es Ärger gibt, sagt unseren Namen, gibt es noch mehr Ärger. Na, wisst ihr Bescheid.
Unsere Namen machen viele Wege frei, aber auch verschütten auch gleich, aber machen auch viele Wege wieder zu.
Vielleicht wird die nächste Sendung von mir aus, meine Sendung, also bin ich, steht mein Mikrofon schon in einer kleinen Blockhütte auf dem Selbstversorgerhof von Judith Rakers und ich bin schon eingezogen und moderiere schon, während ich noch irgendwie neben mir eine Schüssel Kohlrabi steht, die ich noch putzen muss. Für den morgigen großen Eintopf, den wir für das Dorf machen, weil ich mich da etablieren muss, weil alle, Judith wohnt schon seit 2 Jahren auf dem Dorf, aber Olli Schulz, der kommt erst neu und dann kommt sie mit mir aufs Dorf und sagt, das ist Olli, der ist echt in Ordnung, da muss ich mit den Schützenvereintypen einen saufen und so.
Das klingt also komplette Neonazi-Dissupier aus Nordvorpommern. Gibt es da nicht auch so komischen Höfe, wo man sich so komische Zöpfe flechten muss als Frau und so?
Na klar.
Den alten Kleiderschrank von der Frau von Heinrich Himmler noch rausholen.
Spiegel-TV gab es für so eine keine Ahnung. Aber wir sind ja autonomer Selbstversorgungshof. Und da muss ich mit Judith Rakers erstmal zu jedem Haus und dann stellen die mich vor. Judith, das ist der Olli, der wohnt jetzt bei mir auf einem Selbstversorgerhof mit. Der ist echt in Ordnung. Und viele, ach, der macht doch mit. Und dann kriege ich wieder Ärger, weil einige wissen, dass ich Kontakte zu Böhmermann habe. Und das ist Staatsfunk, das geht nicht, klar.
Wir sind euer autonomer Selbstversorger-Podcast hier bei Spotify. Wir sind Radio Powerplay. Wir lassen uns von niemandem was sagen, ganz ehrlich. Und wir lassen uns
und
dann
ziehen mich die Dorfbewohner nachts aus dem Hof raus und aus so einem Scheiterhaufen und dann wird so einer kippt gerade das Benzin aus und dann kommt aber aus so einem Haus Juli C. und rettet mich und sagt, halt, der Wahnsinn muss aufhören. Weil Juli C. wohnt ja selber da.
Wirklich?
Und ist, ist denn das Mittel vermittelt dann zwischen den Dorfbewohnern, dass ich nicht abgefackelt werde da?
Aber gerade als Juli C. dich retten will, kommen die Lobos auf dem Tandem vorbei, weil die auch da eine Ferienwohnung haben und gerade Brainstorming machen.
Und löschen
mit
ihrem Parmesan, wir haben das Parmesan, den Olli Schulz am Scheiterhaufen und werfen ihr Parmesanratter rein, damit ich richtig brenne.
Und Juli versagt, damit es mir immer lecker nach Käse schmeckt.
Ja, genau. Damit das schön nach Käse schmeckt. Und Juli Wasabi macht schon Insta-Videos. Schön, steht er schon wieder. Kleinem Kleidchen irgendwie. Und hüpft schon wieder rum. Da hier, der Mann, der toxische Mann wird jetzt verbrannt. Burning Man, Alter.
Ich liebe ja Boomer Cringe, ne, weil es einfach keiner hört.
Das finde ich auch gut. Ey. Der Verlierer muss mit Sascha Lobo auf dem Burning Man, Alter.
Welcher Verlierer?
Weiß ich nicht, von irgendeinem Spiel. Das ist die Strafe.
Der Verlierer unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, den erwischt ist. Das war fest und flauschig für diesen Mittwoch. Nehmt das alles nicht so ernst. Ist ein großer Spaß, ein großer toxischer Spaß. Und macht euch keinen Kopf.
Weißt du, was ich überlege, Jan? Mhm. Dass ich vielleicht... mach die Mucke nochmal aus. Ja, ich habe noch eine Geschichte.
Was denn? Entschuldigung. Ich bin froh, dass du das gerade noch rechtzeitig sagst, weil die Sendung wäre fast zu Ende gewesen.
Ey, ich habe noch natürlich was... Ich erinnere mich noch an den Spuckstein, ne, von letzter Woche.
Ja. Du meinst den Pinkelstein?
Hast du auch schon bekommen.
Den Pinkelstein aus Hallerbronn oder sowas ist das, ne?
Ja, und zwar der Pinkelstein, der hat Mozart angeblich mal gegengepisst, ne? Gegen diesen
Stein. Ich werde das auch mal kurz vorhalten, warte mal, das habe ich auch bekommen.
Ich habe es dir gerade geschickt. Lies mal vor. So. Ist nicht viel.
Der Pinkelstein aus der Stadt Hollerbronn. Es ist nicht zu wechseln mit Heilbronn und auch nicht mit Hellerbronn, da ist ein Freizeitpark. Hallo Jan, weil ihr bei der letzten Fest und Flauschig den Spuckstein hattet, ist mir auch ein Stein eingefallen. Ist aber etwas lustiger als der Spuckstein. Der Pinkel ist in Österreich. Da ist Mozart, der Wolfgang Amadeus Mozart, bei der Durchreise mal nach Prag stehen geblieben. Und hat einen Stein
rausgeholt.
Schlong rausgeholt und eine kleine Nachtmusik drauf uriniert. Das kannst du nachgucken auf Wikipedia, auf der Homepage von Raschala. Hier der Link. Da ist der Link dann drunter. Liebe Grüße aus Senning bei Wien. Tschüss, Diet. Liebe Grüße, Wolfgang. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn man sonst nichts hat als kleines Örtchen, dann erfindet man einen Stein, wo Mozart mal gegen gepisst hat.
Ja, und weißt du, das Schlimme ist, wenn ihr den Wikipedia-Eintrag weiterliest, dann würdet ihr erkennen, dass das auch noch ausgedacht ist, weil laut dem Weinviertelbuch von Karl Lukan fiel einigen Bewohnern im Fasching 1975 auf, dass Raschala nicht wie andere Ortschaften über eine Sehenswürdigkeit verfügte. So kam man an Anlehnung auf Mörics Novelle Mozart auf Reise nach Prag auf die Idee mit dem Pinkelstein. Mhm. Als solcher musste ein aus dem Waldviertel stammender Granitblock herhalten, der im Fasching 1976 in der Kellergasse aufgestellt wurde. Alles nur Fake. Der hat da nie hingepisst, der Schlonk hat nie rausgeguckt und wahrscheinlich hat Mozart nie gelebt und die Erde ist eine Scheibe. Lasst euch nicht verarschen da draußen. Ja. Bleibt real. Und hört immer nur Seifel Nadu und Olli Schulz, also und Jan Wimmermann. Nichts anderes mehr.
Und liebe Grüße nach Fulda, die Stadt, in der Schiller sich mal einen runtergeholt hat. So ein großes braunes Schild vorne an der Autobahn. Fulda, die Schiller-Wichs-Stadt. Ist nicht, also einfach, kennst du diese großen Sehenswürdigkeiten-Dinger? Hier hat sich Schiller mal einen runtergeholt, in Fulda. Mhm. Einfach mal so. Ich bin öfter in Fulda jetzt gewesen, auf der Tour mal durchgefahren und dachte, was ist hier eigentlich?
Weißt du, was ich mache? Ha? Ein blaues Dixie-Klo, das schicke ich auf den Burning Man und da kacke ich vorher rein. Das ist halt, auf diesem Klo hat Olli Schulz schon mal geschissen. Das steht dann jedes Jahr auf dem Burning Man Festival da in der Wüste rum.
Ich weiß nicht, ob du da noch zugelassen bist nach deinem Rant gegen die Podcast-Kolleginnen eben gerade. Und auch dein mit Einbeziehen von Juli C., dass du dir damit reingezogen hast in diesen Scheiß. Das diskutieren wir jetzt mal eben aus. Ich möchte das jetzt nicht mehr öffentlich machen. Jetzt wird es mir eh unangenehm. Sehr viel Name-Dropping sowieso diese Folge. Zu viel, finde ich.
Was denn?
Ist jetzt Schluss für heute. Wir sehen uns am Sonntag wieder bei Fest und Flauschig.
So, ich habe hier noch eine ganze Dose Rauchmandeln.
Oh, sieht mal gut aus. Am besten sind die Sendungen, wo ich schon eine halbe Stunde lang mal diese Musiken abspiele, weil ich hoffe, es bald vorbei ist, aber eine gute Geschichte nach der anderen aus dem alten Olli Schulz noch rauströpfelt. Wie so, wenn die Postertasche so ein bisschen vergrößert ist, da kommen noch die Geschichten noch raus, obwohl eigentlich schon Schluss ist. Tröpfel, 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 Tröpfel.
Einen habe ich noch. Oh Leute, ist echt noch Feierabend hier.
Jetzt, als was gehst du denn noch an Fasching jetzt, letzter Tag hier?
Als Rauchmandel.
Ja, ey, willkommen bei Spotify. Hier ist Fest und Flauschig, Boomer Cringe KW8. Wir hören uns am Sonntag wieder bei der großen Gala-Ausgabe live aus dem Klaus von Bismarck-Saal, dem Denkmalgeschützten von Spotify in den Spotify-Studios Berlin-Leipziger Straße.
Ciao.